Im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier, Folge 224. Und es freut mich sehr, dass Amira Mohamed Ali heute mein Gast ist. Mitglied des Deutschen Bundestages und Fraktionsvorsitzende der Linken. Schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Können Sie sich bitte selbst vorstellen?
Ja, also mein Name haben Sie ja schon gesagt, Amira Mohamed Ali. Ich bin die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ich bin es gemeinsam mit Dr. Dietmar Bartsch. Ich bin, ja klar, Mitglied der Partei Die Linke, 43 Jahre alt. Von Haus aus bin ich Juristin und jetzt seit 2017 Mitglied des Bundestags.
Wir sprechen heute über die soziale Herkunft und den Schulabschluss. Warum ist dieses Thema relevant?
Das Thema ist deswegen relevant, weil es immer noch einen großen Zusammenhang gibt zwischen der sozialen Herkunft und dem Schulabschluss, dem Bildungsweg, den man dann gehen kann. Und es ist so, dass das Schulsystem in Deutschland eines der undurchlässigsten der Welt ist. Das heißt, je nachdem, ob ich jetzt als Kind aus einem Haus komme, in dem es bereits also sozusagen hohe Bildungsabschlüsse gibt. Wenn die Eltern einen hohen Bildungsabschluss haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch mache, deutlich höher, als wenn ich aus einem Haushalt komme, wo es keine hohen Schulabschlüsse gibt und auch wo das Einkommen niedriger ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil es unfair ist den Kindern gegenüber, die ja nicht entscheiden können, in welchen Haushalt sie geboren werden.
Das wurde tatsächlich erhoben. PISA hat uns das mitgeteilt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Sie haben als Politikerin natürlich ein Konzept und vielleicht können wir auch darüber sprechen, was man als Lehrkraft an der Schule tun kann, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. In die Politik.
Also ich denke, da sind mehrere Dinge, die man dringend tun muss. Also wenn ich sehe, dass ich diese Undurchlässigkeit habe, dann liegt das daran, dass auf die, meiner Ansicht nach, auf die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, dass auf die nicht genug eingegangen werden kann. Und da sehe ich vor allem ein Problem, dass zu wenig Lehrer da sind. Also insgesamt gibt es ja ein großes Problem mit Lehrermangel, aber auch konzeptionell. Also wenn jetzt ein Lehrer für 25 bis 30 Schülerinnen und Schüler zuständig ist, natürlich, wie soll denn die Lehrkraft das leisten können, dann ich sag mal, den Förderbedarf von einzelnen Schülerinnen und Schülern abdecken zu können? Das geht ja gar nicht. Das heißt, da müssen unbedingt mehr Lehrerinnen und Lehrer ins System. Dafür muss man mehr Stellen schaffen, dafür muss man auch mehr Geld in die Hand nehmen, um entsprechend Lehrer auch vernünftig bezahlen zu können. Und ein großes Problem, was ich da sehe, ist das sogenannte Kooperationsverbot. Das heißt, also Bildung ist Ländersache und der Bund darf da nicht mitwirken. Aber es wäre dringend notwendig, dass gerade der Bund finanziell unterstützt, dass die Länder und Kommunen finanziell unterstützt werden, damit die Schulen auch saniert werden können, damit man mehr Lehrerinnen und Lehrer hat. Und ich glaube, man muss die Schule da öffnen für ein System, in dem es von vornherein vorgesehen ist, dass mehr Lehrer in den Klassenräumen tatsächlich sind. Also einmal kleinere Klassen und auch mehr Lehrer. Es gibt ja teilweise Länder, die machen das so, dass es zwei Lehrer pro Klasse gibt. Das heißt, ein Lehrer hat die Möglichkeit, auch dann individuell auf die einzelnen Schülerinnen, die einzelnen Schüler einzugehen und da Fragen zu beantworten. Das wäre, denke ich, ein wichtiger Schritt. Und der zweite Punkt, oder der dritte, glaube ich, in dem Fall sogar schon, ist es, wir brauchen meiner Ansicht nach ein längeres gemeinsames Lernen. Es ist ein Problem, wenn Schüler schon nach der vierten Klasse, also Schülerinnen und Schüler schon nach der vierten Klasse sozusagen aussortiert werden und vorgegeben wird, in welche Schulform sie gehen, ob es aufs Gymnasium geht, auf die Realschule, auf die Hauptschule, weil gerade Kinder, die jetzt aus einer sogenannten bildungsferneren Schichten kommen, das heißt, die bei denen Bildung und Lernen in der frühen Kindheit jetzt keine so große Rolle gespielt haben wie in anderen Haushalten. Die brauchen vielleicht auch einfach ein bisschen länger, um da ankommen zu können. Und das wird natürlich sehr schwierig, wenn dann schon so früh aussortiert wird.
Also PISA, ich komme nochmal zurück, sagt uns ja, dass gleich intelligente Kinder aus einem gehobenen Elternhaus bessere Chancen haben, beispielsweise das Gymnasium oder Abitur zu machen. Liegt das dann tatsächlich nur an der fehlenden Betreuung durch die Eltern? Oder was ist da Ihr Eindruck?
Es ist so, dass unser Bildungssystem ganz offenbar es nicht schafft, diese Unterschiede auszugleichen. Und das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Das heißt, es hat ja nichts mit Betreuung der Eltern zu tun, sondern es ist einfach, wenn jetzt ich sag mal, ein Kind in einem Elternhaus aufwächst oder die Eltern beide Akademiker sind und so weiter, dann ist das natürlich klar, dass da wird eine andere Sprache gesprochen, da werden andere Bücher gelesen, da sind einfach andere Schwerpunkte werden da gesetzt in der Erziehung. In der Regel. Das ist ja auch nicht immer eins zu eins so, aber in der Regel. Und das hat also mit Betreuung oder mit, ich sag mal, Unterstützung durch die Eltern ist erstmal nichts zu tun. Aber natürlich ist es so, dass an der Stelle, wo die Eltern selber Abitur gemacht haben, studiert haben, dass natürlich Dinge auch einfacher sind, dann vielleicht zu vermitteln, als wenn die Eltern das nicht haben. Und ein zweiter Aspekt an der Stelle ist auch, dass Nachhilfe wird immer mehr privatisiert. Das heißt, die Eltern, die sich das leisten können, da haben die Kinder halt nachmittags Nachhilfeunterricht und so weiter. Und Familien, die halt weniger Geld zur Verfügung haben, können sich diese Dinge nicht leisten. Und da ist es halt dringend notwendig, dass es der Förderung braucht. Und nicht nur unmittelbar im Klassenraum, sondern dass eben auch solche Nachhilfeangebote, dass Schule das anbieten kann. Aber das ist ja an vielen Stellen nicht möglich, weil es nicht genug Lehrer gibt, weil es nicht genug Stellen gibt und weil die Lehrerinnen und Lehrer auch schon mit der Situation jetzt ja nicht überlastet, sondern zumindest an vielen Stellen am Rand der eigenen Kapazität sind. Und da kann ich nicht erwarten, dass das entsprechend ausgeglichen wird. Aber was wir erleben, ist halt eine Entwicklung dahin, dass also nach meinem Eindruck, vielleicht können Sie das sagen, wie das bei Ihnen ist. Also vielleicht täuscht das ja, aber oder sind da die Ergebnisse der Umfragen irreführend? Aber dass sozusagen immer mehr darauf gesetzt wird, dass oder gesetzt werden muss, dass Schülerinnen und Schüler private Nachhilfestunden kriegen und natürlich schauen da diejenigen, die aus Elternhäusern kommen, wo sowas finanziell nicht drin ist, die schauen dann in die Röhre.
Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Wenn Nachhilfe nicht möglich ist und zu Hause Nachhilfe unterstützen muss, damit die Kinder einen Schulabschluss, einen höheren erreichen, ganz klar ist das ein Problem. Aber Sie haben eben Geld angesprochen. Also Geld, mit dem könnte man mehr Lehrerinnen und Lehrer, Schulen besser ausstatten, kleinere Klassen. Aber es das heißt auch immer, Geld ist nicht da. Also warum ist so wenig Geld für Bildung und alles, was damit zusammenhängt, da?
Na, das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Einmal ist es immer eine Frage auch der Priorisierung. Also ich habe sozusagen, es ist ein bestimmtes Budget da und es ist immer die Frage, wofür wird Geld ausgegeben und wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Und das kann ich zumindest von der Bundesebene sagen. Da ist der Schwerpunkt der Ausgaben nicht auf Bildung und Förderung von Schülerinnen und Schülern, Förderung von Kindern und Jugendlichen. Das ist dann nicht gesetzt, aber man könnte die Dinge da zum Teil so priorisieren. Das geschieht nicht. Da wird Geld für andere Dinge ausgegeben, zum Beispiel fürs Militär. Da sind jetzt gerade 100 Milliarden locker gemacht worden, mal eben so. Obwohl man weiß, und das möchte ich auch dazu nur als kleinen Exkurs mal sagen, obwohl man weiß, dass, oder obwohl es unklar ist, muss man so sagen, wofür eigentlich in der Vergangenheit das ganze Geld bereits ausgegeben wurde. Der BER war schon bei 50 Milliarden. Der Bundesrechnungshof sagt, es ist intransparent, wo dieses Geld eigentlich überall hin versickert. Und dann schmeißt man da jetzt einfach nochmal oben drauf 100 Milliarden rein. Das wäre an anderen Stellen sinnvoller ausgegeben gewesen, unter anderem auch im Bildungsbereich. Dann ist es halt ein Problem, dass es dieses Kooperationsverbot gibt. Also da sozusagen, dass es dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, was Bildung angeht, dass das ausgeschlossen ist. Das muss dringend geändert werden, auch eben damit der Bund bessere Möglichkeiten hätte, Gelder zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt, und das wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert, noch ein weiterer Faktor hinzu. Es gibt ja die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz. Also die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz, die es unmöglich macht, dass wir als Deutschland mehr Schulden aufnehmen als sozusagen ein eingefrorener Status quo. Und da kann man erstmal denken, naja, ist ja gut, wenn man keine Schulden hat. Aber wenn man in einer Situation ist, in der es an so vielen Stellen Bedarf da ist, zum Beispiel im Bildungswesen, in der Infrastruktur, in Transformation der Arbeitswelt und so weiter, also das sind ja ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen, dann wäre es total sinnvoll, wenn man finanziell mehr Freiheit hätte, und auch die Möglichkeit hat, Geld ins System zu geben. Und gerade im Bildungsbereich ist es dringend notwendig, Geld ins System zu geben. Also ich finde es halt unklug zu sagen, ich will keine Schulden machen, aber ich gucke an, wie die Schulgebäude verfallen. Ich habe es in der Corona-Zeit ja gesehen, dass an vielen Schulen, ich meine, da waren nicht mal Fenster, die man öffnen konnte zum Lüften, oder dass man nicht mit warmem Wasser sich die Hände waschen konnte. Das ist am falschen Ende gespart. Und darin denke ich, man muss es erstmal priorisieren, man muss den Willen haben, dafür Geld auszugeben. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man eben auch bereit sein, die Schuldenbremse da auszusetzen oder ganz abzuschaffen, damit man die Möglichkeit hat, unsere, ja, die jungen Menschen auszubilden. Weil ohne das ist ja alles nichts. Also wenn ich jetzt an der Stelle spare und sage, ich gehe sozusagen sehenden Auges in die Situation, dass immer mehr junge Menschen keinen Schulabschluss machen, dass, obwohl ich weiß, dass ein Fachkräftemangel da ist und so weiter, dann ist das am völlig falschen Ende gespart. Also da muss man die Bereitschaft haben, Geld auszugeben. Das muss priorisiert werden.
Ja, man denkt als Normalbürger immer, Geld ist nicht da und dann 300 Milliarden
Ja.
Corona-Hilfe, 100 Milliarden Bundeswehr, 50 Milliarden Bildung wären dann ja irgendwie möglich, oder?
Absolut, natürlich. Also das scheitert ausschließlich am politischen Willen, das muss ich so hart sagen.
Sie haben eben schon angesprochen, dass es eine Kooperation zwischen Bund und Ländern geben muss. Und dann kommen wir wieder vielleicht in die Föderalismusdebatte. Muss denn Ländersache sein oder wären Sie dafür tatsächlich, das aufzuheben? Weil das geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch um unterschiedliche Bildungskonzepte, um Veränderungen, die eigentlich permanent an verschiedenen Standorten immer wieder neu gemacht werden.
Also ich verstehe natürlich, dass Bildung auch einen regionalen Aspekt hat und dass regionale Besonderheiten auch berücksichtigt sein sollten. Das heißt, dass die Länder da federführend entscheiden, finde ich im Grundsatz richtig. Aber was halt meiner Ansicht nach nicht geht, ist, wenn es so unterschiedlich ist, wie staatliche Schulen ausgestattet sind, je nachdem, wie eine Kommune oder ein Bundesland finanziell ausgestattet ist. Und das darf es halt nicht geben. Das heißt, bevor man über solche Dinge überhaupt redet, wie jetzt vielleicht einheitliche Curricula und so weiter, sollte man erstmal darüber reden, dass es wichtig ist, dass bundesweit alle Schulen gut ausgestattet sind, dass die vernünftig saniert sind, dass da genug Lehrerinnen und Lehrer sind. Und dann wäre der nächste Schritt, darüber zu reden, und das müssten natürlich die Länder auch mitentscheiden, ob das Sinn macht, da Dinge etwas mehr zu vereinheitlichen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber der erste Schritt wäre erstmal dafür zu sorgen, dass ich eine gute Ausstattung habe, im ganzen Land.
Und dass diese Gerechtigkeit hergestellt wird, dass jedes Kind die gleichen Möglichkeiten hat.
So ist es.
Frau Mohamed Ali, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle mit dem Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gerne Feedback hinterlassen an die eingeblendete Adresse. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.